So, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt es schon gehört, heute ist das Thema Frieden. Für mich eins der Vorsätze, einer der Vorsätze fürs neue Jahr. Also, es ist März, ich kann mich noch daran erinnern, ein gutes Zeichen. Wir sind im Buch der Sprüche nach wie vor. Wir entsinnen uns, Sprüche war eine Sammlung von Weisheiten, die Jahrtausende überdauert haben. Wir sind jetzt seit Januar bei einer Predigtserie darüber und vieles von den Sprüchen kommt so in kurzen Bullets, würde man heute sagen. Deshalb haben wir es auch genannt als Hashtag, wie der Twitter-Account Gottes. Aber zum Thema Frieden, Julia, wie würdest du Frieden definieren?
Ich würde sagen, das ist so eine angenehme Stille, so eine Ruhe, vielleicht auch Harmonie. Ich glaube, ja, das fällt mir so zufrieden ein.
Das ist toll, geht mir genauso. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Es geht halt darum, innere Ruhe, inneren Frieden zu finden, aber auch Frieden zwischen Menschen. Die Römer, die damals die Welt um das Mittelmeer beherrschten, die hatten so ihre Definition,
Das
nachdem nun mal Latein hat es vor vielen, vielen Jahren.
war der Pax Romana,
Yay.
also der römische Frieden, was so viel bedeutet wie kein Krieg oder kein Kampf.
Genau, der römische Frieden, die Römer waren mit ihrem Militär extrem stark und haben gesagt, Frieden ist, wenn kein Krieg herrscht innerhalb des Imperiums. Augustus, Kaiser zu Zeiten von Jesus, war bekannt als der Friedenskaiser und Frieden hieß innerhalb der Republik oder damals nicht mehr Republik, Römisches Reich, herrschte Frieden, also nach außen hat er schon noch Kriege geführt, aber das war die römische Definition von Frieden. Dann gab es natürlich auch die griechische Definition von Frieden. Vieles von der Kultur im Römischen Reich kam ja aus Griechenland. Und Frieden war für sie symbolisiert durch die Göttin des Friedens, Eirene. Das war die Verkörperung des Friedens. Ihr Symbol war das Füllhorn. Und weil halt Frieden bei den Griechen auch so eine Konnotation hatte von Wohlstand. Und dann gibt es halt den hebräischen Ausdruck, Shalom. Und Shalom ist hier viel, viel umfassender. Shalom schließt natürlich auch militärischen Frieden ein, aber es geht halt darum, Frieden mit sich selbst, Frieden mit anderen Menschen, Frieden mit Gott. Und auch ein bisschen mit Wohlstand, was natürlich draus kommt, wenn halt die Leute untereinander friedlich sind und gut miteinander umgehen. In Sprüche 3 geht es halt darum, wie man Frieden bekommt. Sprüche 3. Ich lese mal Vers 1 und 2. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Salomo, Shalom auf gut Hebräisch. Salomo sagt uns hier, was er in seiner Weisheit als weisester Mann seiner Zeit damals erkannt hat als Schlüssel zum Frieden. Halte die Gebote Gottes. Die sind kein Selbstzweck, die sind nicht dazu da, dass Gott sich gut fühlt, die sind dazu da, dass wir lernen, einen Weg zum Frieden zu finden. Und da stellt sich die Frage, was raubt uns unseren Frieden? Was raubt dir deinen Frieden? Die liebe Sunny, die wir gerade gesehen haben, ist eigentlich immer friedlich. Der raubt nichts den Frieden. Der raubt auch nichts die Ruhe. Wie ist es bei dir? Vielleicht ist Geld für dich ein Riesenthema. Habe ich genug Geld? Was denken die anderen über mich? Kann ich mir dies und jenes leisten? Vielleicht ist es Angst. Es gibt einmal im Jahr eine Umfrage unter den Deutschen, gesponsert von der Postbank, soweit ich mich entsinne. Und es gibt immer drei Themen, Oberthemen, die vorkommen. Das eine ist Geld, finanzielle Situation, Arbeitslosigkeit, Inflation, Dinge, die mit Geld zusammenhängen. Das zweite hängt mit Frieden zusammen, aber meistens innere Unruhen, Angst vor Kriminalitätswellen etc. und Gesundheit. Werde ich krank? Und dies sind die drei Bereiche, die die Deutschen Jahr für Jahr beschäftigen. In einem Jahr mal mehr das eine, dann mal das andere. Das sind die drei großen Themen, die die Deutschen stark umtreiben. Um die Sachen mache ich mir meistens weniger Sorgen. Mein Ding ist dann eher Zeitdruck. Ich habe dieses Jahr mal wieder große Projekte gehabt mit irrsinnig viel Zeitdruck. Und ich merke, wenn ich diesen Zeitdruck habe, sehne ich mich danach, irgendwie den loszuwerden und ich schlafe schlechter und am Dienstag gibt es wieder ein wichtiges Meeting für einen meiner wichtigsten Kunden. Für die geht es um sehr viel. Und heute bin ich spät eingeschlafen, also gestern. Heute bin ich früh aufgewacht und gleich der erste Gedanke, dieses Projekt, weil so viel Zeitdruck bis Dienstag noch was zu machen. Das raubt mir, wenn, mein Frieden. Und ich merke, das ist der Bereich, wenn ich dagegen nicht kämpfe, macht es mich auch krank. Wie ist es bei dir? Vielleicht sind es bei dir Sorgen. Sorgen um den Arbeitsplatz. Sorgen, ob du akzeptiert wirst und gemocht. Vielleicht machst du dir Sorgen, wenn du Single bist, dass du keinen Ehepartner findest. Vielleicht machst du dir Sorgen um dein Studium. Vielleicht machst du dir Sorgen um Arbeitsplatz, Arbeitstagsverlängerung, wenn du einen befristeten Vertrag hast, etc. Gibt auch andere Sachen. Julia, fällt dir noch was ein, was anderen den Frieden raubt oder dir?
Also du hast jetzt schon ziemlich viel aufgezählt.
Stimmt.
Aber ja, ich glaube, Zeitdruck ist auf jeden Fall ein großes Ding in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in der immer alles so schnell gehen muss. Ja, Sorgen, Ängste aller Art. Du hast eigentlich schon ziemlich viel aufgezählt.
Stimmt, das war die Überraschungsfrage, unabgesprochen. Hey. Ich glaube, noch Menschen nicht vergeben, beunruhigt viele. Und für mich, auch dieses Jahr, Corona-Jahr. Und ich habe so gemerkt, das war etwas, was mich fürchterlich beunruhigt hat. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe dann jeden Tag die Nachrichtenquelle gelesen, die ich schon als Kind genutzt habe. Heutzutage natürlich als App. Und jeden Tag gab es da alle möglichen Aussagen zu den Zahlen des RKI. Und ich glaube, die Jungs vom RKI haben mords gestaunt, was man in ihre Zahlen alles reininterpretieren kann. Und es gibt eine Wissenschaftsdisziplin, die sich damit beschäftigt, wie kann ich aus Datenmengen Informationen gewinnen, echtes Wissen gewinnen und was von dem, was ich aus Datenmengen rauslese, ist überhaupt keine Wissenschaft, sondern einfach nur vorgefasste Meinung. Genau diese Wissenschaftsdisziplin habe ich studiert, neben Volkswirtschaft. Man nennt sie mathematische Statistik, ein Spezialbereich der Mathematik. Und jedes Mal, wenn ich diese Nachrichten gelesen habe, kamen reihenweise Falschaussagen, weil Leute in diese Zahlen wilde Dinge reininterpretiert haben, die nicht stimmten, aus mathematischer Sicht. Es ging natürlich darum, die Leute irgendwie aufmerksam zu machen, dass sie sich nicht mit Corona infizieren und die AHA-Regeln, also die Intention dahinter, war sicherlich gut. Aber mich hat es tierisch aufgeregt, jedes Mal wieder. Und ich habe mich gefragt, warum regt mich das nur so auf? Also habe ich mich mal hingesetzt, 20 Minuten mal aufgeschrieben, was denn so in mir vorgeht. Und mir fiel halt auf, ich bin so ein Lehrertyp. Ich habe in meinen Vordiplomzeiten Nachhilfe gegeben, ich habe mein Hauptstudium als Tutor finanziert, ich habe danach 5 Jahre an der Uni gearbeitet. In der freien Wirtschaft habe ich dann die Scandia-Akademie gemacht, die Fortbildung für unsere Geschäftspartner. Ich bin ein Lehrertyp und da wurmt es ein, wenn irgendwie Falschaussagen kommen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und es hat mir keine Ruhe gelassen. Und ich merke, es hat halt meine Werte verletzt. Meine Werte, nämlich das muss wissenschaftsbasiert sein und sauber und logisch richtig. Den Ziel, was die Journalisten verfolgt haben, ist es ja durchaus nahe gekommen. Man hat halt irgendwie viel von der Epidemie eingedämmt. Manches war vielleicht gut, manches schlecht. Aber mich hat es fürchterlich aufgeregt und ich habe gemerkt, ich muss davon weg. Ich habe viel über Frieden gebetet in der Zeit. Ich habe auch inzwischen eine gute Lösung gefunden. Ich habe die Informationsquelle gewechselt. Es gibt was Zweites, was mich fürchterlich aufregen kann. Ungerechtigkeit. Es gab 50 Jahre nach dem Holocaust einen Völkermord in Ruanda. Jeden Tag wurde in meiner Schulzeit über den Nationalsozialismus gesprochen und das ist auch gut. Der Völkermord in Ruanda 1994 vor den laufenden Kameras der Weltöffentlichkeit war kein so großes Thema. Darüber konnte ich mich aufregen, weil einfach so viel Ungerechtigkeit da war und Heuchelei. Und eins, was mir auch noch eingefallen ist, falsche Erwartungen. Jedes Mal, wenn ich denke, du müsstest doch das und das machen und jemand macht es nicht, bin ich sauer. Ich entsinne mich an einen Kollegen von mir, zu dem ich mal ging und sagte, Nils, warum lief er denn nicht das und das? Das erwarten wir von euch, wir brauchen das. Worauf er sagte, du Dirk, ehrlich? Mir hat keiner gesagt, dass ich sowas für euch liefern soll. Ich habe auch gar keine Ressourcen dafür eingeplant. Also sag mir doch vorher, was du von mir brauchst. Dann können wir drüber sprechen, ob ich das überhaupt liefern kann. Und man merkt, falsche Erwartung. In Sprüche 13, Vers 2 steht halt, langes Warten macht das Herz krank. Heute würde man sagen, falsche Erwartung. Ich habe auf Dinge geliefert, gewartet, die Kollegen liefern sollten. Die kamen nie, weil die es gar nicht wussten. Das waren Themen, die uns den Frieden rauben, jedem Einzelnen von uns, dem einen das eine, dem anderen das andere. Was raubt denn den Frieden zwischen Menschen, würdest du sagen?
Ich würde sagen, oft sind es auf jeden Fall Missverständnisse, einfach schlechte Kommunikation. Oft ist es auch Stolz oder Uneinsichtigkeit oder wenn man eine verurteilende Einstellung hat und die Perspektive des anderen nicht verstehen möchte, sondern nur seine eigene Meinung durchdrücken möchte. Auch verschiedene Ansichten, verschiedene Perspektiven können dafür verantwortlich sein. Also es sind verschiedene Gründe, die so den Frieden zwischen Menschen rauben oder Streit verursachen, würde ich sagen.
Gute Punkte. Ich glaube, eines der Stichworte ist toll, Stolz. Also Stolz nicht im Sinne von gesundes Selbstvertrauen, sondern Arroganz, Überheblichkeit. Ich glaube, vieles davon ist auch Wurzel hinter vielen dieser Probleme, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ich habe Recht da. Häufig stellt man fest, warum denke ich das? Naja, ich vertraue meiner Informationsquelle. Häufig stelle ich fest, vielleicht ist die gar nicht immer so gut, wie ich dachte. Und ich glaube, etwas Weiteres, wir hören häufig nicht so gut zu. In unserer Gesellschaft ist es ja häufig gang und gäbe, Bundestrainer und Besserwisser zu sein. 40 Millionen Bundestrainer reden mit, wissen es auch alles besser. Zuhören wird dann häufig nicht so groß geschrieben. Ich denke an politische Diskussionen, wo man einfach Leute in Schubladen steckt und sagt, du gehörst zu der falschen Gruppe, dir muss ich gar nicht erst zuhören. Na, du gehörst zur Linken und die Linken, das sind alles Kommunisten, ich höre dir nicht mal zu, was dich überhaupt umtreibt. Was man vielleicht verändern könnte, du gehörst zur AfD oder du bist AfD-Wähler, das war in der Spitze mal 16%. Die werden dann einfach in eine Schublade gepackt, von vielen Leuten, nicht von allen, von vielen Leuten, einfach in eine Schublade gepackt. Ihr seid Nazis, naja, 95% der Leute natürlich nicht, aber ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich habe studiert in den USA für ein Jahr, 91, du 2019, ich 91. Und ich habe mich gefragt in den letzten Jahren, also gerade jetzt bei der Wahl in den USA, warum sind die dort so zerstritten? Warum diese Wahnsinnskämpfe? Das war doch vor 30 Jahren noch nicht so ausgeprägt. Gab es schon ein bisschen, klar, aber nicht so ausgeprägt. Und ich kam halt drauf, es ist genau dieses Denken gewesen, dieses, ich habe Recht und du bist ein Böser, ich höre dir nicht zu, ich diskutiere nicht inhaltlich, ich diffamiere dich. Und genau das hat halt viel Unfrieden geschafft, mit dem das Land dort heute zu kämpfen hat, wo ich mir wünsche, dass wir das in Deutschland besser machen. In Sprüche finden Sie natürlich tolle, tolle Aussagen dazu, in Sprüche 18,13 zum Beispiel. Wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit. Und macht sich lächerlich. Also ein harter Spruch, aber viel dran. Ein Dummkopf, 18,2, ein Dummkopf bemüht sich gar nicht erst, etwas zu begreifen. Er will bloß zu allem seine Meinung sagen. Sprüche 18, Vers 2. Ich glaube, wenn wir uns daran mehr halten, würden wir viele unnötige Diskussionen vermeiden können. Sprüche 19, Vers 2 sagt, ein eifriger Mensch, der nicht nachdenkt, richtet nur Schaden an. Was überall begonnen wird, das misslingt. Ich glaube, viele von diesen Sachen passen hier total gut. Aber natürlich wollen wir nicht nur Probleme analysieren. Die Frage ist, wie finde ich eigentlich Frieden? Und in Sprüche 2 gibt es ein ganzes Kapitel darüber, wie ich Weisheit finde. Und wir haben vorhin schon gesehen, Weisheit ist so der Schlüssel zu Frieden. In Sprüche 3, ich lese mal einen ganzen Teil vor und wir gehen diesen Teil des Kapitels durch. Sprüche 3 ist ein Kapitel, wo sich ein ganzer Block am Stück mit einem Thema beschäftigt, was ja für Sprüche selten ist. Sprüche 3, ab Vers 1. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge mein Gebot an dein Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Wie würdest du das so übersetzen in die Sprache des 21. Jahrhunderts?
Ich würde sagen, das hört sich sehr danach an, dass man einfach diese Gebote immer bei sich haben soll, dass man sie wirklich im Kopf hat oder im Herzen trägt. Ich glaube auch, so diese Formulierung, etwas um den Hals hängt, das hört sich auch an wie ich muss an ein Schmuckstück denken, an eine Kette zum Beispiel, die man auch stolz nach außen hin trägt, die auch sichtbar sein soll. In dem Sinne, dass Gottes Gebote auch etwas Wertvolles für uns sind und ja, einfach etwas sind, was wir immer bei uns haben. Was würdest du sagen?
Finde ich auch. Früher gab es immer die Schlüsselkinder. Das waren Kinder, die nach der Schule allein heim mussten. Es gab noch keine Horte bei uns, Westdeutschland. Und ihnen wurden dann die Schlüssel um den Hals gehängt, damit sie nicht verloren. Die Schlüsselkinder, die hingen ihm dann halt um den Hals. Das war die Voraussetzung dafür, zu Hause in die Wohnung und ins Haus zu kommen. Schlüsselkind. Und ich glaube auch heute sagt man auf dem Herzen haben. Etwas, was ich auf dem Herzen habe, geht mir auch im Kopf rum. Und Salomo sagt uns hier, das ist einer der Schlüssel zum Frieden. Heute wird man sagen, wechsel mal deine Perspektive. Nimm mal die Sachen, die tatsächlich wirklich wichtig sind. Die Sachen, die eine Lösung für dich sind und nicht die Sachen, an denen du rumdörren kannst. Würde heute ein Anti-Stress-Coach sagen oder auch ein Psychotherapeut, achte mal auf die richtigen Dinge, wechsel mal deine Perspektive. Und all das ist gut. Hier ist natürlich auch Gott noch mit drin, das ist eine zusätzliche Dimension. Aber lesen wir weiter. Wir waren hier in Sprüche 3 im Vers 3. Schreibe die auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn. Ich glaube, das fällt uns riesig schwer. Wir sind die, die sagen, ich weiß, wo es lang geht. Wir mit unserer Wissenschaft oder dem, was wir dafür halten. Wir können das. Wir lösen das. Wir wollen das selber machen. Und ich glaube, der Schlüssel damals war, vieles können wir mit Wissenschaft und vieles auch nicht. Wie Karin auch sagte, ne? Vieles können wir nicht selber hinkriegen. Wir sehen uns den Frieden in unserer Gesellschaft an, stellen fest, trotz aller Technik, das kriegen wir nicht immer gut hin. Wir schauen uns ein winziges Virus an mit aller Hightech und aller Forschung weltweit. Auch das kriegen wir nicht einfach so auf die Reihe. Darum sagt er, verlass dich auf den Herrn. Und halt dich nicht für schlau, würde ich das mal übersetzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich glaube, häufig sagen wir, Verstand ist was Tolles. Wissenschaft ist was total Tolles. Ich reg mich ja auf, wenn man sie nicht an sie hält. Wissenschaft ist total toll. Es fehlen ganze Komponenten. Nämlich die Beziehung zu Gott fehlt komplett da drin. Und darum sagt Salomo hier, Leute, verlasst euch nicht nur auf euer eigenes Wissen, verlasst euch auch auf Gott. Und es geht weiter in Vers 6, sondern gedenke an ihn. In allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Fürchte den Herrn. Der böse Gott. Was denkst du dazu?
Also ich musste auch gerade denken an die Stelle in Philipper 2, Vers 12, wo auch steht, arbeitet an eurer Rettung mit Furcht und Zittern. Was ja schon zeigt, dass wir so diese große Ehrfurcht vor Gott haben sollen. Also nicht Angst im negativen Sinne, aber einfach diesen großen Respekt, diese Ehrfurcht, die wir Gott entgegenbringen sollen.
Ja, ja. Sehe ich auch so. Es geht bei Furcht Gottes nicht um Angst, Schlotter, Schlotter, was man im Mittelalter gemacht hat, um Leute zu manipulieren. Es geht darum, Respekt zu haben vor Gott. Respekt vor dem, was er geschaffen hat, das Universum. Dinge wie Musik, Lachen und Liebe. Das kommt jetzt nicht unbedingt durch Evolution zustande. Hat Gott erfunden, wir sollten Respekt vor Gott haben und auch vor dem, was er aufgebaut hat, wie die Menschen lernen können, zusammenzuleben. Da steht hier, weiche nicht vom Bösen. Ich glaube, auch das ist ein guter Punkt, weil halt weiche vom Bösen, nicht vom Bösen, weiche vom Bösen. Weil es gibt viele Sachen, die kommen auf uns zu, die uns versuchen zu sagen, ach komm, ich betrüge mir bei der Steuer oder was weiß ich, ich lüge hier und da. Weiche vom Bösen, halt dich fern davon. Das kommt automatisch auf dich zu, weiche aus. Ich glaube, einer der Schlüssel. Und weiter geht's hier mit den Tipps, die Salomo für uns hat, um Frieden zu kriegen. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Ehre den Herrn mit deinem Gut. Uns geht's gut in unserer Gesellschaft. Wenn ich es vergleiche mit der Zeit, als ich aufgewachsen bin, Anfang der 70er oder gar in der Zeit, als mein Vater aufgewachsen ist, in den 40ern, uns geht's gut. Selbst einem Hartz-IV-Empfänger geht's erheblich besser als einem Facharbeiter damals in den 50ern, 60ern. Wir haben es längst vergessen, wie die Menschen damals gelebt haben, dass eine Familie mit 5 Leuten in einer 50-Zimmer-Wohnung mit Kachelofen lebte, war normal. Außentoilette, also nicht Bad in der Wohnung, sondern außerhalb der Wohnung, war normal. Uns geht's gut. Ich glaube, wir haben viel Grund zur Dankbarkeit Und wir haben viel Grund, einen Teil davon abzugeben. Und Gott verspricht auch, er wird uns segnen. Und wir wissen, die Sprüche sind keine Versprechen 1:1. Du steckst hier Geld in die Spende und dann, zack, kommt am nächsten Tag eine große finanzielle Segnung. Manchmal ja, darum geht es aber nicht. Es geht halt darum, wir können Gott vertrauen, dass er uns weiter versorgen wird. Und es geht nicht darum, direkt ein Geschäft abzuschließen. Gott, ich investiere 100 Euro und dann kriege ich in 2 Jahren aber auch 400 Euro an Mehrwert daraus, eine Gehaltserhöhung oder so. Aber nichtsdestotrotz, wir können Gott vertrauen mit Geld. Und das war ja auch das Thema von letzter Woche. Wollen wir mal. Und ein weiterer...
Vorletzte Woche.
Danke. Und ein weiterer Tipp hier. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat auch Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater am Sohn. Verwirf nicht die Zucht des Herrn. Wie würdest du das so formulieren?
Also ich glaube, so das Wort züchtigen bedeutet ja eigentlich so viel wie strafen, aber so in dem Kontext heißt es ja, dass Gott uns straft, um uns zu erziehen oder mit einer guten Absicht. Und das bedeutet einfach, dass wir das nicht ablehnen sollen, sondern das so dankbar annehmen, auch wenn es schmerzhaft ist oder auch wenn es weh tut, aber dass wir uns einfach dessen gewiss sind, dass Gott das Beste für uns im Sinn hat. Und dass es eben manchmal weh tut, wenn er uns erzieht.
Glaube ich auch. Also es gibt eine berühmte Stelle in Jakobus 1, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr durch mancherlei Versuchung gehen müsst oder Prüfung gehen müsst. Für mich waren das die Zeiten, die ich fürchterlich anstrengend fand, aber ich bin charakterlich dadurch vorwärts gekommen. Und darum ist es eine der vielen Sachen, wo man sagen muss, in der Phase ist es mega unangenehm, aber tatsächlich, es ist etwas, was uns hilft zu wachsen, wenn wir dadurch besser werden wollen und nicht bitter werden wollen. Also es sind Dinge, die uns charakterlich wachsen helfen. Mit Gottes Hilfe können wir damit vorwärts kommen. Und er sagt hier, Leute, wenn ihr Frieden haben wollt, versucht nicht die Probleme zu umgehen, sondern wachst dadurch. Sei nicht ungeduldig, stand hier noch. Und wohl dem Menschen in Vers 13, wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Also Weisheit ist ein weiterer Schlüssel dazu, inneren Frieden zu finden und Frieden mit anderen Menschen zu finden. Das waren jetzt 9 gute Tipps von Salomo. Was hat denn Jesus noch gemacht, zusätzlich, was hier noch nicht drin stand, als er mal richtig Stress hatte?
Ja, also Jesus hat ja gebetet, als er in großer Not war oder als er so viel Stress hatte oder so viele Sorgen.
Genau, es gibt in Gethsemane eine Stelle, Jesus kurz vor seiner Kreuzigung, ein irrsinnig schmerzhafter Foltertod. In Johannes 14 sehen wir, oder vielmehr Ende der jeweiligen Evangelien sehen wir, wie Jesus da gelitten hat. Und Jesus hat dann gebetet. Eine Stunde und kam zurück und musste nochmal beten. Das hat Jesus Gott näher gebracht. Und wir müssen hier bedenken, Gott ist kein Kaffeeautomat. Viele sind so aufgewachsen mit so einem Bild, ja, wenn ich ein Problem habe, dann bete ich mal schnell, 15 Sekunden oder so. Und dann wird Gott mir schon alles geben, was ich so haben will. Wie so ein Kaffeeautomat, ne? 1 Euro reinschmeißt, dann kommt alles raus, was ich will. So ist Gott nicht. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott und der ist nicht so. Es geht um eine Beziehung zu Gott. Es geht nicht darum, ich bete einmal ganz kurz und dann kriege ich alles, was ich will. Auch hier eine falsche Erwartung, die einem helfen kann. Es gibt übrigens auch Dinge, von denen wir sehen, die helfen nicht. Wir hatten eine vorletzte Woche. Sprüche 30,8. Armut und Reichtum gibt mir nichts. Viele Leute denken, wenn ich genug Geld hätte, wäre alles in Ordnung. Aber häufig sieht man, wenn die Menschen zu viel Geld haben, dann dient plötzlich der Mensch dem Geld und nicht mehr umgekehrt. Armut und Reichtum geht mir nicht, Reichtum korrumpiert häufig. Arm sein ist aber auch schlecht, wenn man sich zu viel Gedanken machen muss, wo man sein Essen herbekommen soll, stresst das halt auch. Für mich immer, weil ich ja unter Zeitdruck häufig leide, wenn ich nur diese Liste abgearbeitet habe, dann wird es mir besser gehen und ich werde endlich ruhig sein. Freitagabend saß ich da, ich sollte für meinen Lieblingskunden für Dienstag dieses Riesenprojekt, ich sollte noch ganz viele Berechnungen machen. Ich mache die noch schnell, eigentlich hatte ich frei, ich rechne, Excel stürzt ab. Ich saß da noch bis 8 Uhr abends und dann denke ich so, ich glaube, Gott will mir was sagen. Lass es einfach, auch wenn du das hier abarbeitest, Montag kommen die nächsten Aufträge. Dinge abarbeiten ist wichtig, aber sie werden dir keine Seelenfrieden geben. Und das, was mir noch geholfen hat, es muss nicht perfekt sein. Ganz viele Sachen bei mir, ich meine, das müsste perfekt sein. Wenn ich jetzt noch diese und diese und diese Sachen für diese Präsentation mit dazu, dann wird es noch besser. Und häufig stellt man fest, die Zuhörer sind sowieso schon überflutet mit Informationen. Es muss gar nicht perfekt sein. Das kennst du, glaube ich, auch. Du bist ja Studentin im Berufsleben. Aber ja, zu perfekt vorbereiten für eine Klausur ist halt häufig kontraproduktiv. Und etwas, was ich gelernt habe von einem Anti-Stress-Coach, Herr Rathjen, überlegen sich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, aber ich muss doch. Was passiert denn, wenn Sie das nicht tun? Geht die Welt dann unter? Nein. Verlieren Sie Ihren Job? Nein. Stirbt jemand? Auch nicht. Vielleicht ist jemand unzufrieden. Den kann man mir noch erklären. Also mehr als 50 Stunden kann ich kaum arbeiten die Woche. Dieses, was ist das Schlimmste, was passieren kann, hilft sehr. Jesus hat uns auch noch was zu Frieden erzählt. Johannes 14, mal gucken, ob du weißt, was da steht aus dem Kopf. Ich habe ja die Bibel aufgeschlagen.
Also ich weiß nicht, was die genaue Formulierung ist, aber es ist die Stelle, wo Jesus sagt, dass er uns so ein Geschenk zurücklässt, dass er uns seinen Frieden dalässt, einen Frieden, den die Welt nicht bieten kann.
Genial.
Ich hätte nicht gewusst, wo das steht aus dem Kopf, aber hey, Julius.
Das ist Johannes 14 in der Tat, ab Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Interessant, auch Salomo sagte: Haltet Gottes Gebote, das bringt euch Frieden. Dazu sind die gedacht, extra auf euch zugeschnitten von dem, der euch geschaffen hat. Jesus sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Nicht, weil ich das brauche, sondern weil ihr das braucht. Und dann wird uns Gott lieben und, hey, wenn Gott uns liebt, was soll passieren? Dann kommt man durch die Probleme schon durch. Und er sagt, dann werde ich bei euch wohnen. Wir werden in euch wohnen. Gott wohnt in uns. Das nennt man auch den Heiligen Geist. Und er sagt dann hier auch 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Und das ist das Tolle. Wenn du Christ bist, wenn du gerettet bist, den Heiligen Geist hast, du hast den Geist Gottes. Der ist in dir, der wird sprechen. Du musst allerdings zuhören. Er schreit selten. Du musst dir schon Zeit nehmen, in Ruhe mal zuzuhören. Nicht nur hektisch beten, was man dann morgens vielleicht macht, ich zumindest. Ja, Gott, ich bete noch für das und das und das und das und danke für das und das. Ich hatte jetzt, wo ich eigentlich frei hatte, mich mal hingesetzt, 1,5 Stunden mal drüber nachgedacht, hey Gott, wenn du jetzt mir so als Person physisch gegenüber säßest, was denkst du nicht zu dem und dem Thema? Und so ganz langsam kam ich so ein bisschen runter. Weil der Heilige Geist spricht schon zu uns. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, wir müssen ihm mal zuhören. Und wenn wir das tun, verspricht er, und jetzt kommt das Thema Frieden zurück, ab Vers 27 in Johannes 14, den Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und euer Herz fürchte sich nicht. Das ist Jesu Rezept. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist, aber hört ihm zu. Betet darum, dass ihr den Geist stark an euch wirken lasst. Denn es geht hier nicht nur um tolle Techniken, wie man mit Stress umgeht, der einem den Frieden raubt. Auch die finden wir hier drin, 3000 Jahre vor der Erfindung von Psychotherapie und Anti-Stress-Coaching. Und die beiden Sachen sind total klasse. Vieles davon steht schon hier drin in einer Formulierung, die für Leute im Altertum vom Sprachgebrauch vielleicht besser verständlich war. Aber es geht um eine weitere Dimension, nicht nur Dimension untereinander, es geht um die Dimension Beziehung mit Gott. Das ist Kern des Christentums. Dafür haben wir die Bibel, damit wir Gott richtig kennenlernen können, denn das ist dann die Quelle des Friedens. Und es gibt natürlich weitere tolle Stellen, die wir jetzt nicht lesen werden. Römer 8, Vers 6. Folgen wir bei dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Römer 8, Vers 6. Folgen wir dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Oder auch Kolosser 3, Vers 1. Richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Ändert eure Perspektive. Denkt über was anderes nach. Nicht über die Berechnung für meinen Lieblingskunden, nicht über die nächste Klausur im April, richtig? Richtet euch auf Gottes himmlische Welt auf. Ändert euer Denken. Und eine meiner Lieblingsgeschichten. 2. Könige 6, Vers 16. Es geht um Elisa, den Propheten Elisa. Elisa hat Stress mit dem König von Aram, dem heutigen Syrien. Der König von Syrien versucht, Krieg zu führen gegen Israel, und jedes Mal, wenn er gerade seinen Gegner, den israelischen König, fangen will, entkommt er. Und der König von Syrien fragt sich, woran das liegen kann, vermutet dann einen Maulwurf in seiner Truppe, und jemand sagt ihm, nee, das ist nicht bei uns, da gibt es diesen Propheten. Der weiß irgendwie alles, der weiß, was du hier im stillen Kämmerlein redest. Der König beschließt also, Elisa gefangen nehmen zu lassen. Und in dieser Geschichte findet er dann Elisa umzingelt, das Städtchen, wo er ist. Und morgens steht Elisas Diener auf und sieht ein Riesenheer rund um dieses kleine Städtchen. Und kriegt eine Riesenpanik. Ich meine, er war schon viel gewohnt von Elisa, aber da kriegt der Diener Panik. Und Elisa, völlig entspannt, hat die Ruhe weg, in völligem Seelenfrieden, meint so, Herr, öffne ihm die Augen. Und plötzlich sieht der Diener ein riesiges himmlisches Heer. Es gibt eine geistige Welt, es gibt Engel. Und plötzlich konnte der Diener sie sehen. Die Story ist klasse, auch wie sie weitergeht. Ich kann sie nur empfehlen, 2. Könige 6, tolle Geschichte. Und es geht darum, es gibt eine geistliche Welt. Wir müssen uns um viele Dinge gar nicht sorgen. Es gibt Engel, mit denen Gott uns beschützt. Die Voraussetzung, wir brauchen eine Beziehung zu Gott. Und ich glaube, wenn wir mit Gott im Reinen sind, können wir auch Frieden stiften unter den Menschen. Jesus hat auch dazu sehr, sehr viel gelehrt. Es gibt eine irrsinnig lange, die längste Predigt, die hier so zumindest aufgezeichnet ist. Da geht er viel auf das ein, was uns den Frieden raubt. Welche Predigt ist das?
Die Bergpredigt.
Genau. Und wo steht sie?
Matthäus 5 bis 8.
Sehr schön. Genau. Hier sieht man eine sehr, sehr lange Predigt mit sehr vielen von Jesu Lehren. Und wenn man sie mal unter diesem Aspekt liest, was lehrt uns Jesus da, wie wir Frieden haben können? Für mich war das ein neues Licht, das mal unter dem Blickwinkel zu lesen. Selig sind die Friedfertigen, natürlich, Matthäus 5, Vers 9 wusste ich. Matthäus 5, Vers 16, lasst euer Licht leuchten, seid ein Vorbild, indem ihr Gutes tut. Das verringert Konflikte zwischen Menschen, das stiftet Frieden. Matthäus 5, 22, wir sollen nicht zornig sein, wir sollen uns nicht beschimpfen oder ähnliches. Viele tolle Sachen, er redet über genau die Dinge, die wir vorhin hatten. In Teil 1, nämlich, was raubt uns den Frieden? Schätze sammeln auf der Erde, sich um Geld mehr drehen als nötig ist, raubt den Frieden. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Jesus kam auf die Welt, um uns all diese Dinge beizubringen. Gott hat schon damals Salomo mit der Weisheit ausgestattet, uns vieles davon zu erklären. Jesus kam, wie wir gelesen haben, damit wir den Heiligen Geist kriegen können. Schlüssel dafür, das, was uns von Gott trennt, unsere Sünde, musste beseitigt werden. Dafür ist Jesus gestorben. Jesus hat sehr viel leiden müssen, um diesen Weg zu gehen, um uns eine Chance zu geben, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Und dafür können wir dankbar sein. Und das ist auch das, was uns später mal in den Himmel bringt. Wenn wir uns Sorgen machen, was ist, wenn ich sterbe? Als Christ weiß ich komme in den Himmel. Ich werde die Ewigkeit mit Gott verbringen. Das ist toll, darauf freue ich mich. Jesus hat das getan für uns, weil er uns liebte. Und dafür können wir dankbar sein. Wir feiern jetzt das Abendmahl und ich bete kurz dafür. Jesus, vielen Dank, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du uns gezeigt hast, was Weisheit ist, dass du uns gezeigt hast, wie wir dir nahe sein können. Dass du uns gezeigt hast, wie wir Frieden haben können. Frieden mit uns selbst, Frieden mit anderen, Frieden mit Gott. Danke dafür. Das ist ein Thema, was wir so sehr brauchen. Das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen so sehr fehlt. Und du bist gekommen, damit wir das haben können. Wir danken dir, dass du das gemacht hast. Wir danken dir, dass du immer für uns da bist. Dass du uns deinen Heiligen Geist angeboten hast, der in uns spricht. Und dass wir dadurch lernen können, dir näher zu sein, Frieden zu haben und dass wir schlussendlich in den Himmel kommen können.